Deutschlandfunk, Andruck.
Zum politischen Sachbuchmagazin begrüßt Sie Katrin Stöwesand. Selbstausbeutung, Bestätigung nur über den Job. Das, was wir heute unter Arbeit verstehen, war auch lange anders definiert. Davon könnten wir heute lernen und neue Werte entwickeln, meint der Anthropologe James Sussman in seinem Buch Sie nannten es Arbeit. Der erste Titel, den wir gleich vorstellen. Die einstige Protestpartei AfD ist inzwischen in den Parlamenten angekommen, radikalisiert sich jedoch weiter, schlicht weil ihr Programm darauf angelegt ist. Wie die Methode AfD genau funktioniert und welche Gegenstrategien wirken, das zeigen die Journalistinnen Katja Bauer und Maria Fiedler in ihrem Buch auf, das gerade pünktlich zum Auftakt des Wahljahres erschienen ist. Wir haben das Buch der Fotojournalistin Julia Leeb im Programm. Es geht um ihre Arbeit in Krisengebieten. Menschlichkeit in Zeiten der Angst lautet der Titel. Danach geht es um das Verhältnis der Türkei zu Europa und schließlich um Pflanzen und ihre Rechte. Was ist Arbeit? Jede und jeder von uns hat darauf sicher rasch eine Antwort. Fängt man aber an, länger darüber nachzudenken, was genau Arbeit eigentlich ist und was nicht, wenn man überlegt, warum viele von uns mehr arbeiten, als sie eigentlich möchten, obwohl uns doch angeblich Maschinen inzwischen so entlasten könnten, dann fällt die Antwort nicht mehr so klar aus. Solche Gedanken bis zum Ende zu entwickeln, versucht der britisch-südafrikanische Anthropologe James Sussman in seinem Buch Sie nannten es Arbeit, eine andere Geschichte der Menschheit. Und das ist ihm gelungen, findet unser Rezensent Nikolaus Nützel.
Es klingt für europäische Ohren ungewohnt, wenn der Anthropologe James Sussman seinen Namen und seinen Wohnort in der Sprache der Menschen nennt, deren Leben im Norden Namibias er lange Zeit erforscht hat. Das Interesse des gebürtigen Südafrikaners, der inzwischen im britischen Cambridge lebt, gilt allerdings weniger den Klicklauten, die etliche Völker im Süden Afrikas verwenden. Sussman interessiert sich mehr dafür, welchen Blick auf die Welt Menschen haben, die ihr Leben bis vor wenigen Jahrzehnten als Jäger und Sammler gestalteten. Sie sind in seinen Augen ein Beleg dafür, dass man die Welt nicht als einen Ort sehen muss, an dem Wettbewerb ein Naturgesetz sei.
The Genasi, for example, they don't describe ecosystems as competitive.
In seinem Buch mit dem deutschen Titel Sie nannten es Arbeit, eine andere Geschichte der Menschheit, befasst sich Sussman immer wieder mit Menschen, die sich jeden Tag aufs Neue aus ihrer direkten Umwelt beschaffen, was sie zum Leben brauchen. Er arbeitet aus Erkenntnissen der Archäologie und Anthropologie heraus, dass unsere Vorfahren über mehrere hunderttausend Jahre hinweg von dem lebten, was sie in der Natur fanden. Das genügte ihnen. Sussman überrascht seine Leser mit Berechnungen, wonach Jäger und Sammler im Schnitt nur rund 15 Stunden pro Woche mit der Beschaffung von Nahrung verbrachten. Auch wenn man die Zeit dazu rechnet, die sie für die Zubereitung ihrer Nahrung oder die Herstellung von Werkzeugen aufwendeten, steckten sie deutlich weniger als 40 Stunden pro Woche in das, was man in westlichen Gesellschaften Arbeit nennt, also Erwerbsarbeit und Hausarbeit. Die in der Volkswirtschaftslehre oft vertretene These, dass Wirtschaften immer bedeutet, knappe Güter optimal zu nutzen, passe nicht zu dem, wie die Menschen nachweislich über lange Zeit hinweg gelebt haben, schreibt Sussman.
In vielen Jäger- und Sammlergesellschaften und womöglich in allen menschlichen Gemeinschaften während des größten Teils der Menschheitsgeschichte war Knappheit nicht das Organisationsprinzip des menschlichen Wirtschaftens. Und ergo bestand das fundamentale ökonomische Problem eben nicht, wie die klassische Wirtschaftslehre es postulierte, in einem immerwährenden Kampf ums Überleben.
Sussman schaut aber nicht nur auf die gesamte Menschheitsgeschichte, er macht einen noch weiteren Horizont auf. Er denkt über die Naturgesetze nach, denen die Welt seit dem Urknall folgt. Schließlich ist Arbeit auch ein Begriff, der in der Physik Anwendung findet. Wenn ein Baum Kohlenstoff und Energie einsetzt, um Holz aufzubauen, oder wenn Termiten in Afrika turmartige Bauten errichten, dann sei das auch Arbeit, erklärt Sussman. Und er stellt eine Frage, die erst einmal kurios klingt.
Wodurch unterscheidet sich die Arbeit, die beispielsweise ein Baum, ein Tintenfisch oder ein Zebra leistet, von der Arbeit, mit der sich unsere Spezies an die Schwelle zur künstlichen Intelligenz herangearbeitet hat?
Sussman stellt bei seiner Antwort auf diese Frage die These auf, dass ab dem Moment, in dem Menschen begannen, ihre Energie auf den Anbau bestimmter Ackerprodukte zu konzentrieren, das Konzept der Arbeit eine Eigendynamik entwickelte. Ackerbaugesellschaften wurden weit stärker als Jäger und Sammler von Klimaschwankungen und Missernten getroffen. Und sie hatten immer wieder damit zu kämpfen, dass die Bevölkerung schneller wuchs als die Produktivität der Felder, was tatsächlich für die Knappheit sorgte, die in der modernen Ökonomie als der wesentliche Grundantrieb menschlichen Wirtschaftens gilt. Sussman setzt sich aber auch mit dem Phänomen auseinander, dass Menschen eben nicht nur arbeiten, um das zu befriedigen, was man Grundbedürfnisse nennt, sondern dass sie nach mehr streben. Als Beispiel kann er überraschenderweise eine Firma aus den USA nennen, die ja eigentlich als ein Land gelten, wo lange Arbeitszeiten und wenig Urlaub üblich sind. Aber der Cornflakes-Hersteller Kellogg's habe im Jahr 1935 die Arbeitszeit von 8 auf 6 Stunden pro Tag verkürzt, um seiner Belegschaft etwas Gutes zu tun, berichtet Sussman.
Bis in die 1950er Jahre hinein blieb die 30-Stunden-Woche in den Werken der Firma Kellogg's der Normalfall. Dann stimmten zur Überraschung der Unternehmensleitung 3/4 der in den Kellogg's-Fabriken Beschäftigten für eine Rückkehr zur 8-Stunden-Schicht und zur 40-Stunden-Woche. Sie wollten mehr Stunden arbeiten, um mehr Geld nach Hause tragen zu können, mit dem sie wiederum ihren Bestand an Konsumgütern um das jeweils neueste und beste Produkt ergänzen konnten.
Wer mehr arbeitet, kann sich aber nicht nur mehr leisten. In modernen Gesellschaften ziehen viele Menschen aus ihrer Arbeit einen großen Teil der Selbstbestätigung, die wir alle offenbar brauchen. Anekdotenhafte Geschichten wie die von Kellogg's ziehen sich durch das Buch des Anthropologen. Bis auf wenige Ausnahmen vermeidet er Wissenschaftsjargon. Seine Erläuterungen der Theorien einer ganzen Reihe von Geistesgrößen sind gut verständlich, vom französischen Philosophen und Mathematiker René Descartes bis zum amerikanischen Ökonomen John Maynard Keynes. Und an den Stellen, an denen er aus seinen Beobachtungen gesellschaftliche Schlüsse zieht, wird Sussmans Sprache besonders deutlich.
In allererster Linie geht es mir darum, den krakenhaften Klammergriff, mit dem die Knappheitsökonomie unser Arbeitsleben im Schwitzkasten hält, zu lockern und unsere damit verbundene, nicht durchhaltbare Fixierung auf wirtschaftliches Wachstum aufzubrechen.
Mit seinem Blick auf die Geschichte der Arbeit, sozusagen vom Urknall bis heute, will Sussman aber niemanden missionieren. Er will Argumente liefern, über die er sich eine breite Diskussion wünscht. Der Anthropologe weiß zu würdigen, was die Menschheit gewonnen hat, als sie sich entschied, viel und immer mehr zu arbeiten. Doch diese Arznei mache den Patienten inzwischen krank, sagt Sussman. Das ist die Botschaft seines Buches, das den Blick seiner Leser auf die Welt ein ganzes Stück verändern kann.
I worry that the medicine that brought us these benefits is now making the patient sick.
James Sussman, Sie nannten es Arbeit. Eine andere Geschichte der Menschheit. Übersetzt von Karl-Heinz Sieber, gerade bei CH Beck erschienen. 398 Seiten, 26,95 Euro. Von wirtschaftsliberal und rechtskonservativ über rechtspopulistisch bis zu rechts- und rechtsextrem. Die AfD hat von Anfang an die Radikalisierung in ihr Programm gepflanzt und die Saat ging auf. Ebenso wie die Rechnung, den etablierten Parteien mit dieser Strategie Stimmen abzunehmen bzw. frustrierte Nichtwähler zu mobilisieren. Bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg vor einer Woche gab es nun die ersten Dämpfer. Die AfD rutschte in beiden Bundesländern auf unter 10% ab. Auch von der Korruptionsaffäre in der Union konnte die Partei nicht profitieren, obwohl das zu einem ihrer Narrative passt, dem vom korrupten etablierten Politikbetrieb, den es abzulösen gelte. Passend zu dieser Zäsur in der Erfolgsgeschichte der AfD ist nun das Buch der Journalistinnen Katja Bauer und Maria Fiedler über die Methode AfD erschienen. Ein sehr ausführliches Buch zu einem sehr komplexen Gegenstand. Beide haben die Partei lange beobachtet und zu ihren Verflechtungen recherchiert. Ich konnte mit einer der Autorinnen, mit Katja Bauer, über das Buch sprechen und habe sie zuerst gefragt, ob die Verluste bei den Wahlen damit zusammenhängen, dass das Hauptthema der Partei, Migration, gerade so gut wie keine Rolle spielt.
Also ja, das Hauptthema, die Migration, spielt gerade so gut wie keine Rolle. Darunter hat die Partei vor allem, das konnte man ganz gut sehen, zu Beginn der Pandemie gelitten, als praktisch die Zustimmung im Netz auf einmal wegsackte, weil die Themen wegsackten. Bloß jetzt mit Blick auf das Wahlergebnis in Baden-Württemberg und auch in Rheinland-Pfalz ist es, glaube ich, wichtig, so ein bisschen dahinter zu schauen. Die Partei hat verloren, ja, aber als Wahlschlappe das zu sehen, greift aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz, weil die enorme Zustimmung 2016, mit der die AfD zum Beispiel in Baden-Württemberg damals 15,1% erreicht hat, ist ja damals vor dem Hintergrund der politischen Debatte um die Flüchtlinge zustande gekommen. Und wenn man sich jetzt auf die 5 Jahre konzentriert, die seitdem ins Land gegangen sind, dann sieht man, da hat es eine Fraktionsspaltung gegeben, weil man sich nicht mal auf die Ausgrenzung eines antisemitischen Abgeordneten einigen konnte. Es gab zig Tabubrüche, Skandale. Zuletzt gab es den Verfassungsschutz, der die Partei massiv ins Visier nimmt. Und es gibt den innerparteilichen Streit und die historisch einmalige Situation mit der Pandemie. Und trotz allem kommt die Partei auf knapp 10%. Und das ist aus meiner Sicht die zweite Botschaft dieses Wahlergebnisses. Es gibt eine stabile Kernwählerschaft, die sich von all dem nicht abschrecken lässt.
Sprechen wir mal genauer über dieses ja sehr erfolgreiche Programm. Vom Stammtisch in den Bundestag könnte man das ja zusammenfassen. Man fängt also Ressentiments, Ängste, Feindbilder auf, die aus guten Gründen sonst kaum jemand im öffentlichen politischen Raum reproduziert. Gauland hat das mal genannt, dem Volk aufs Maul schauen. Was genau sind die Bausteine der Methode AfD?
Das ist ja genau der Punkt, den wir versucht haben, in unserem Buch zu schildern, weil im aktuellen Tagesgeschäft die Geschichte dieser Partei wahrgenommen wird als so eine Aneinanderreihung von Tabubrüchen. Und dann geht häufig die Erkenntnis unter, dass das Methode hat und einem langfristigen Ziel folgt. Und diese Methode AfD zielt letztendlich darauf ab, erstens den Diskurs zu verschieben, indem man immer wieder den Sprachraum erweitert. Zweitens das Vertrauen in die politischen Entscheidungsprozesse zu zerstören, indem man sie auch diskreditiert und nicht nur sachlich kritisiert. Drittens die parlamentarischen Institutionen verächtlich zu machen, also so in einer Grundgegenposition zu den Institutionen zu gehen, ihre Glaubwürdigkeit anzuzweifeln. Und viertens auch den politischen Gegner einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Am Ende kann dabei rauskommen, dass die Demokratie von innen heraus angegraben oder untergraben wird. Auf jeden Fall geht es darum, die geistige Lufthoheit zu erreichen, um dann am Ende die politischen Verhältnisse umwälzen zu können.
Und es geht auch immer um Aufmerksamkeit. Sie schreiben auch über die Medienkompetenz der AfD, die sie ja schon aus ihrer vorparlamentarischen Zeit mitgebracht hat, die eben einzig auf Aufmerksamkeit und auf Verbreitung zielt. Wo liegen genau diese Stärken dieser Medienkompetenz?
Ja, das war sehr gut zu sehen, als die Partei eben in den Bundestag einzog. Die AfD war und ist bis heute die Partei mit den höchsten Reichweiten in sozialen Medien. Sie hat von Anfang an die anderen mit ihren Zugriffszahlen auf Facebook und YouTube überrascht. Und was ihr hier gelingt, ist, dass sie im Prinzip eine eigene Gegenöffentlichkeit erschafft, die zu ihrer Ideologie und ihrer Wahrnehmung der Wirklichkeit passt. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie schneller ist als die anderen. Also in dieser Welt nennt man das Rapid Response. Das heißt, wenn was Relevantes passiert, zum Beispiel ein Kriminalfall oder zum Beispiel der Brand des Flüchtlingslagers in Moria, dann reagiert die Partei blitzschnell. Sie ist mit ihrer Deutung der Ereignisse als Erste im Netz und die anderen sind schwupps in der Defensive. Und auch wenn die Wahrheit dann am Ende viel differenzierter ist oder gar anders, das Vorurteil verfestigt sich so.
Sie schildern an einigen Beispielen, wie Götz Kubitschek, der Stratege der Neuen Rechten, der identitären Bewegung in Deutschland, mit Vorlagen und Strategien direkt eingreift in die Radikalisierung und in das Geschehen der Partei. Das war etwa, wie Sie schreiben, bei der Wahl des FDP-Kandidaten zum Ministerpräsidenten in Thüringen der Fall. Können Sie einen dieser Fälle noch mal nachzeichnen?
Also in Thüringen konnte man eher beobachten, wie Kubitschek nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten diesen Coup öffentlich analysiert hat. Dieses öffentliche Reflektieren, also das macht er aus seinem Blog, dieses öffentliche Reflektieren, Einordnen und Ratschläge geben, ist so eine typische Form, die sah man auch zum Beispiel nach der Demonstration von Chemnitz, die der AfD viel Kritik einbrachte, weil sie dort mit Neonazis demonstriert hat. Ein Beispiel für seinen Einfluss im Vorfeld aber ist zum Beispiel die Gründung der extrem rechten Strömung des Flügel. Dafür hat er den Entwurf der sogenannten Erfurter Resolution geliefert. Man muss sich dabei klar machen, dass die Verbindungen weit in die Vergangenheit reichen. Das wird in der Öffentlichkeit oft gar nicht so wahrgenommen. Also Kubitschek selbst sagt, in der AfD engagierten sich sehr viele Menschen, die er in den 25 Jahren zuvor kennengelernt habe. Er hat mal gesagt, die hätten im Dämmerschlaf in ihren Zivilberufen gelegen und seien dann auf einen Schlag aufgewacht.
Das war ja sozusagen die Arbeit im vorparlamentarischen Raum und etwas, was die Neue Rechte selbst gar nicht gewagt hat, den parlamentarischen Arm zu gründen. Das war auf einmal da und das wurde genutzt, richtig?
Genau. Und mit diesem Aufkommen der AfD hat Kubitschek auch richtig eine Chance gewittert. Also er hat kurz danach mal notiert, da ging es ja damals um den Euro, und da hat er mal notiert, das Thema Euro sei das feine Thema, das Türöffner-Thema. Und unsere Themen, hat er gesagt, die kommen hinterdrein gepoltert, wenn wir nur rasch und konsequent genug den Fuß in die Tür stellen.
Ja, und dieses Thema dient der Partei ja auch immer noch dazu, den Anschein beizubehalten, es ginge ihr nicht um einen radikalen Rechtskurs, sondern um andere Themen. Sie lassen ja auch Aussteiger zu Wort kommen, also Personen, denen der offene Rechtskurs dann doch zu weit geht. Aber selbst deren Äußerungen wirken nicht wirklich gemäßigt. Da ist sehr viel Kriegsrhetorik dabei. Kann es überhaupt noch Gemäßigte in der AfD geben?
Also ich glaube, das Wort kann man nur noch als Selbstzuschreibung betrachten. Und es steht auch in der Partei nicht so sehr für eine inhaltliche Beschreibung, sondern eher für eine Form. Es ist das Ziel, weniger krawallig und provokativ aufzutreten und auf diese Weise Inhalte zu vermitteln.
Wenn man jetzt mal den Ost-West-Vergleich in der Partei anstellt, kann man sagen, je radikaler, desto erfolgreicher?
Ich glaube, so kann man es nicht ganz unterteilen, aber der Spur nach schon. Auch der Landesverband Baden-Württemberg ist ja zum Beispiel nicht unradikal. Ja. Im Osten fällt, glaube ich, habituell eine gewisse sprachliche Radikalität, eine härtere Systemkritik, die Verbindung mit Straßenprotesten einfach auf einen anderen Resonanzboden als in Baden-Württemberg.
Sie enden Ihr Buch mit 5 Thesen. Die erste lautet, die AfD wird bleiben. Ist die AfD also mittlerweile so etabliert wie die französische Rechtsaußenpartei Rassemblement National?
Also im europäischen Vergleich ist Deutschland ja ein Nachzügler, was die Etablierung von Rechtsaußenparteien angeht, was sicher mit der erhöhten Sensibilität zu tun hat aus der Geschichte heraus, aber weniger mit dem existierenden Meinungsspektrum. Also die Partei hat ein Wählerreservoir. Und ich glaube, diese nächsten Jahre werden darüber entscheiden, wie sie sich weiter etabliert. Das hängt auch davon ab, ob sie sich weiter radikalisiert oder ob sie so einen Spagat schafft.
Sie schreiben, diese Partei braucht Krise, sie braucht das Misstrauen in die Politik, um stark zu sein. Und Ihr Rat an die Bundestagswahl ist, konstruktive Ideen schaden den radikalen Kräften. Könnte das letztlich, wenn man das befolgte, zu mehr Kompromissfähigkeit und zugleich zu mehr Profil bei den übrigen Parteien führen?
Also ich glaube tatsächlich zu mehr Profil auf jeden Fall, weil die Auseinandersetzung kann ruhig kontrovers sein. Es geht aber um eine sachliche Auseinandersetzung und um das bei den Positionen nicht unbedingt verharren, aber sie klar machen, sie gut erklären und gegeneinander stellen.
Zum Schluss nochmal die AfD im Bundestag. Obwohl die Strategien damals 2017, also die Tabubrüche, die Täter-Opfer-Umkehr, die Kampfansage gegen das angebliche Establishment hinlänglich bekannt waren, waren die anderen Bundestagsabgeordneten wirklich sichtbar, hörbar, schlecht vorbereitet auf das, was da mit der neuen Partei ins Parlament zog? Warum ist das Ihrer Ansicht nach so gewesen?
Ja, ist eine gute Frage. Ein Grund war sicher, dass die anderen Parteien sehr mit sich selbst beschäftigt waren, naturgemäß im Wahlkampf. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass ein ganz wichtiger Grund ist, dass es so eine Hoffnung auf Mäßigung gab. Man glaubte schon oder hoffte irgendwie, dass die AfD, wenn sie im Hohen Haus ist, also in dieser Herzkammer unserer Demokratie, sich auf eine bestimmte Weise mäßigen würde. Jetzt klingt es aus heutiger Sicht so ein bisschen naiv. Ich finde aber überhaupt nicht, dass es naiv ist. Ich finde, das ist konstitutiv, weil genau das folgt der Grundidee unserer repräsentativen Demokratie. Die ist auf Vertrauen angelegt. Alle anderen bewegten sich bisher in dem Rahmen des Anstands derer, die unterschiedlicher Meinung sind, aber das System an sich für tauglich halten. Und das ist vorbei. Ja. Jetzt sieht man sich einer Partei gegenüber, die den Parlamentarismus benutzt, um die Demokratie von innen heraus zu attackieren. Und da, finde ich, haben die anderen Fraktionen im Verlauf der Legislatur auch tatsächlich dazugelernt und sich darauf eingestellt. Da kann man zum Beispiel sehen, dass sie bei Geschäftsordnungsdebatten, dass nicht mehr jede Fraktion antwortet, sondern nur noch eine kurz antwortet, damit die Agenda nicht gesetzt wird.
Damit nicht so viel Aufmerksamkeit erzeugt wird, wie geplant.
Genau, damit nicht so viel Aufmerksamkeit erzeugt wird. Zudem hat das Parlament sich zum Teil auch neue Regeln gegeben. Also zum Beispiel hat es zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode einen Ausschussvorsitzenden abgewählt, den Rechtsausschussvorsitzenden Stefan Brandner, weil er sich aus Sicht der Ausschussmitglieder als nicht mehr tragbar erwiesen hat in dieser Position. Das heißt also, ganz wehrlos ist die Demokratie da nicht. Sie kann sich einstellen auf den neuen Player.
Katja Bauer, eine der Autorinnen des Buches »Die Methode AfD – Der Kampf der Rechten – Im Parlament, auf der Straße und gegen sich selbst«. Co-Autorin ist Maria Fiedler. Gerade im Klett-Cotta Verlag erschienen, 326 Seiten, 20 Euro. Das Reisen liegt Julia Leeb im Blut. Schon als Jugendliche fuhr sie mit ihren Eltern an Orte dieser Welt, die nicht in Reiseprospekten standen, war in Myanmar unterwegs und in Indien. Inzwischen hat die Fotojournalistin ca. 80 Länder bereist, vorwiegend Orte, die zu den Brennpunkten dieser Welt gehören. Einige ihrer Reportagen über Kriegsgebiete und Revolutionen hat sie nun in einem Band vereint, in dem sie Ereignisse aus den Jahren 2012 bis 2017 dokumentiert. Menschlichkeit in Zeiten der Angst heißt das Buch mit zahlreichen Fotos von Julia Leeb, das Ralf Gerstenberg für uns gelesen hat.
Wie verändern Kriege, Terror, Willkür, Gewalt und Unterdrückung die Menschen? Wie bewahrt man sich Menschlichkeit in Zeiten der Angst? Diese Fragen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Reportagen der Fotojournalistin und Filmemacherin Julia Leeb, die Krisengebiete bereiste und nicht selten selbst in Gefahr geriet, wenn sie mit ihrer Kamera Dinge festhielt, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben sollten. Zum Beispiel in Libyen im März 2011.
Ich sehe 6 ausgebrannte Autos, steige aus, filme die Aschehäufchen auf den ausgebrannten Fahrersitzen. Dann erst wird mir klar, dass einige der Wagen zu den Familien gehören müssen, die uns eben noch freudig zugewinkt hatten. Ich kann es nicht fassen. Von diesen freundlichen Menschen soll innerhalb so kurzer Zeit nur Asche übrig geblieben sein? Doch ich kann den Gedanken nicht zu Ende denken. Ich drehe mich um, laufe auf die Straße, höre die Rakete an mir vorbeizischen.
Angefangen hat der gefährliche, aber als innere Bestimmung empfundene Beruf für Julia Leeb nach dem Abitur auf einer Rucksackreise durch den ecuadorianischen Dschungel. Dort sei sie zu einem politischen Menschen geworden, schreibt sie. Von Kakaobauern hatte sie erfahren, dass hier mitten im Naturparadies von einem US-amerikanischen Konzern Erdöl gefördert werden sollte. Als die Bewohner gegen ihre Vertreibung protestierten, wurden sie entrechtet und schikaniert. Und das Schlimmste, so Leeb, niemand im Rest der Welt habe etwas davon erfahren.
Als ich in Ecuador mit den Menschen bankte, beschloss ich, meiner privilegierten Konstellation, den Zufall von Geburtszeit und Geburtsort, Rechnung zu tragen. Denn nur wenn Unrecht unsichtbar bleibt, wächst es sich zu einem unberechenbaren Monster aus. Deshalb wollte ich die Unschuldigen in den Fokus des öffentlichen Interesses rücken, um ihnen zu ermöglichen, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten. Was bietet sich dafür besser an als Bilder?
Einen Teil der Aufnahmen, die Julia Leeb seit 11 Jahren in internationalen Zeitungen und bei Fernsehsendern veröffentlicht, kann man nun in ihrem Buch betrachten. Fotos von toten Winkeln und Brennpunkten dieser Welt. eine junge Soldatin mit Zwillingen an der Brust und einem Maschinengewehr über der Schulter im Kongo. Demonstranten auf einem eroberten Panzer während des arabischen Frühlings in Ägypten. Choreografierte Menschenmassen in Nordkorea. In ihren Texten dazu schreibt Leeb aus sehr persönlicher Sicht über das Gesehene, Erlebte, Erlittene. Bei den Demonstrationen auf dem Tahrirplatz 2012 in Kairo wurde sie von einem Schlägertrupp verschleppt und misshandelt. Auch ihren Kampf als freie Journalistin um jede Publikation, ihre Probleme als Frau in patriarchalischen Strukturen und ihre posttraumatischen Belastungsstörungen bringt sie zur Sprache.
Während sich andere schlafen legen und ruhen, fangen meine Kämpfe an. Sobald ich entspanne, verliere ich die Kontrolle und der Abgrund tut sich auf. Tagsüber beschäftige ich mich mit Orten, die die Welt ignoriert. Nachts taucht mein Unterbewusstsein an die Orte, die ich ignorieren möchte.
Solidarität und Menschlichkeit findet Julia Leeb vor allem bei Frauen. Im Kongo, wo marodierende Warlords Vergewaltigungen als Kriegsmittel einsetzen, trifft sie die 49-jährige Rebecca Masika Katsuwa, die Mama Masika genannt wird und ein Projekt für Opfer von sexueller Gewalt leitet. Mama Masika schließt sich nicht, wie andere vergewaltigte Frauen, bewaffneten Banden an, um sich an den Vergewaltigern und Mördern ihrer Familie zu rächen. Sie will auf Gewalt nicht mit Gewalt antworten, sondern wendet sich den Opfern zu. Frauen, die Ähnliches erlitten, Kindern, die ihre Eltern verloren haben. Für Julia Leeb ein Beispiel von Humanität, das Hoffnung macht und die Frage nach dem Sinn ihrer Arbeit auf eindrucksvolle Weise beantwortet.
Warum in Bildern festhalten, was wir uns gegenseitig antun? Während die Welt in ständigem Wandel ist, Grenzen neu gezogen, Länder geschluckt, geteilt, neu geboren werden, während Gier und Zerstörung um sich greifen und der Hass zu triumphieren scheint, begegnete mir immer wieder das schöne Unverhoffte. Menschlichkeit.
Menschlichkeit in Zeiten der Angst ist auch ein Plädoyer für Humanität und Mitgefühl. Zuversicht ist für Julia Leeb lebensnotwendig. Um weitermachen zu können, sich wieder der Gefahr auszusetzen und Dinge zu dokumentieren, die geeignet wären, den Glauben an das Gute im Menschen nachhaltig zu erschüttern. Von dem Zynismus, den die Kriegsreporterin bei manchen ihrer Kollegen beobachtet, ist Julia Leeb, das machen ihre lesenswerten Reportagen deutlich, zum Glück weit entfernt.
Meint Ralf Gerstenberg nach der Lektüre von Julia Leeb, Menschlichkeit in Zeiten der Angst. Reportagen über die Kriegsgebiete und Revolutionen unserer Welt. Im Surkamp Verlag erschienen, die 234 Seiten kosten 18 Euro. Der türkische Wissenschaftler und Publizist Cengiz Aktar hat schon einiges über das Verhältnis der Türkei zu Europa geschrieben. Und dabei schaut er nicht nur kritisch nach Ankara. Aktar hat für die Vereinten Nationen sowie für die Europäische Union als Ratgeber in Migrationsfragen gearbeitet, kennt also alle Seiten, wenn es um die Annäherung zwischen der Türkei und Resteuropa geht. Vor kurzem hat er einen Essay zum Thema veröffentlicht, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Die türkische Malaise heißt er und ich habe mit unserem Türkei-Experten Gunnar Köhne über den Text gesprochen. Herr Köhne, Cengiz Aktar führt die Bemühungen um eine Annäherung an den Westen schon auf Ereignisse im 18. Jahrhundert zurück. Den ersten Sultan hat das noch das Leben gekostet, wie er schreibt. Sein Nachfolger setzte dann aber bereits Reformen um. Welche Stationen, Entwicklungen nennt der Autor da?
Nun, im 18., aber vor allem im 19. Jahrhundert setzte der wirtschaftliche und militärische Niedergang des Osmanischen Reiches ein und in den besetzten Provinzen gab es erste Aufstände, zum Beispiel in Griechenland. Und in Europa sprach man damals vom Sultan als Krankenmann vom Bosporus. Für die Sultane gab es damals nur einen Ausweg, schreibt Acta, nämlich Reformen. Sie haben ein Bildungssystem eingeführt nach französischem Vorbild. Sie haben die Verwaltung modernisiert. Sie haben das Militär modernisiert mit kaiserlich-deutscher Hilfe. Aber, und darauf weist Acta hin, die Reformen der Osmanen waren keine aus innerer Überzeugung, sondern eher um die eigene Macht abzusichern. Und dieses Muster der Verwestlichung, wie es ACTA nennt. Dieses Muster gilt eigentlich in der Türkei bis heute. Und das ist sozusagen eine Malaise der Türkei.
Wie ordnet ACTA denn den Genozid an den Armeniern in diesen Zusammenhang ein?
Ja, da wird der Autor sehr emotional. Der Völkermord an den Armeniern treibt ihn ganz offensichtlich um. Er spricht von einer 100-jährigen Lüge, von der blutigen Selbstfindung als Nation. Und er erklärt es damit, dass aus dem osmanischen Vielvölkerstaat Anfang des vorigen Jahrhunderts eine türkische Nation geformt werden sollte, ad hoc. Und dafür, so ACTA, mussten eben die christlichen Minderheiten vertrieben oder gar vernichtet werden. Er spricht von einem Fluch, der nicht vergehen will und dem sich die Türken stellen müssten, früher oder später. Er selbst hat das ja mit anderen liberalen Türken getan. Zur 100. Wiederkehr des Genozids hat ACTA in einer Online-Petition den Völkermord anerkannt und die Armenier um Versöhnung gebeten. Diese Petition ist dann auch von vielen tausend Türken unterschrieben worden.
Was änderte sich nach ACTAs Ansicht mit der Gründung der Türkischen Republik 1923?
Ja, das war dann sozusagen die nächste Stufe der Verwestlichung von oben. Die radikale Säkularisierung durch Mustafa Kemal Atatürk, den Republikgründer. Er hat ja das Kalifat abgeschafft, er hat die Religion aus den Schulen verbannt, er hat das lateinische Alphabet eingeführt, die Übernahme europäischer Gesetze durchgesetzt. Aber, und das unterstreicht ACTA, gleichzeitig postulierten eben die Kemalisten einen scharfen Nationalismus, der den verschiedenen Volksgruppen, vor allen Dingen den Kurden, keine eigene Identität zugestehen wollte. Und dieser übersteigerte Nationalismus, da ist sogar die Rede von Türken als ausgewähltem Volk, dieser Nationalismus steht bis heute einer Annäherung an Europa eigentlich im Wege.
Ja, da wo man heute steht, das war anders geplant. Die Verwestlichung sollte nach 200 Jahren mit dem Beitritt zur Europäischen Union enden. Daraus wird nichts, wie wir wissen. Wie beschreibt denn ACTA diesen Verhandlungsprozess?
Ja, er beschreibt ihn in aller Kürze, es ist ja nur ein 100-Seiten-Essay, als eine Zeit der Hoffnung und der Aufbruchsstimmung, die da nach der Entscheidung der EU im Dezember 1999 die Türkei als Beitrittskandidaten zu akzeptieren. Cengiz ACTA wurde ja auch beruflich Teil dieses Aufbruchs. Er durfte für die Istanbuler Bahçeşehir-Universität das Institut für EU-Studien gründen. Das hatte es so vorher nicht gegeben. Die 2000er Jahre waren ganz sicher die liberalsten und wirtschaftlich prosperierendsten in der Geschichte der Republik. Wohlgemerkt damals schon unter Recep Tayyip Erdogan. Aber dann kamen der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und machten alles zunichte. So jedenfalls überspitzt formuliert ACTAs bittere Bilanz. Denn kaum hatten die Beitrittsgespräche mit der Türkei begonnen, schlossen Sarkozy und auch Merkel öffentlich einen EU-Beitritt der Türkei kategorisch aus. Und das war ein Schlag ins Gesicht vor allem der europäisch gesinnten Türken. Die Folgen sind bekannt, der Reformeifer erlahmte und unter Erdogan wurden wieder Nationalismus und politischer Islamismus bestimmend. Ich finde allerdings, dass es sich der Autor an dieser Stelle etwas zu einfach macht, wenn er Franzosen und Deutschen die Schuld daran gibt, dass die Türkei letzten Endes wieder da gelandet ist, wo sie jetzt steht. Denn es gab ja auch im eigenen Land und gibt im eigenen Land große Widerstände gegen die Annäherung an Europa und auch die haben zum Scheitern der Reformen beigetragen.
Sie haben es angesprochen, in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 10 Jahren bereits wurde diese Verwestlichung, wurden viele Reformen zurückgedreht. Welche Details nennt ACTA?
Na, er meint zum Beispiel die radikale Kehrtwende in der Kurdenpolitik. Anfangs hatte Erdogan ja noch versucht, die Kurdenfrage zu lösen. Es gab ja sogar Geheimgespräche mit der militanten PKK über einen Frieden. Kurdischsprachige Medien wurden zugelassen und konnten sich relativ frei entfalten. Und jetzt eben die Kehrtwende, die Konfrontation mit den Kurden. Jetzt in diesen Tagen wird es vermutlich ein Verbot der kurdennahen Oppositionspartei HDP geben. ACTA nennt diesen ganzen Prozess, der derzeit läuft, Entwestlichung. Was mir allerdings an dieser Stelle fehlt, ist eine Erklärung dafür, wie aus dem hochgelobten Reformer Erdogan, der ist ja auch bei uns lange Zeit sehr angesehen gewesen, ein solcher Despot werden konnte. ACTA beschreibt in seinem Buch den politischen Islam, aus dem Erdogan stammt, mal als Reformtreiber und dann wieder als Totengräber einer Verwestlichung des Landes. Aber warum es so gekommen ist, dafür scheint auch ACTA keine Erklärung zu haben.
Wie sieht er denn perspektivisch das Verhältnis zwischen Türkei und EU?
Das sieht er düster. Er meint, die historische Chance einer Aussöhnung zwischen dem Westen bzw. Europa und der Türkei bzw. dem Islam, diese Chance sei verpasst worden. Im Übrigen habe Erdogan auch gar kein Interesse mehr daran. Er baut ja stattdessen daran, die Türkei selber zu einer Macht aufzubauen, vor allem militärisch. Er interveniert in Syrien, er interveniert in Libyen, er provoziert Streit im Mittelmeer. Und ACTA, der ja selbst als Exilant in Griechenland inzwischen lebt, der fordert die EU auf, sich der aggressiv auftretenden Türkei entgegenzustellen. Er fordert Sanktionen statt Flüchtlingsdeals. Und er meint, so könne die EU den demokratisch, den europäisch gesinnten Türken einen größeren Dienst erweisen, als an den längst toten Beitrittsgesprächen mit der Türkei festzuhalten.
Vielen Dank. Gunnar Köhne war das über Cengiz ACTA, die türkische Malaise, ein kritischer Essay. In der Übersetzung von Julia Förderer und Katja Buchecker im Kolchis Verlag erschienen 128 Seiten, 15 Euro. Tiere haben Rechte. So viel ist inzwischen immerhin erreicht. Aber auch Pflanzen haben Rechte. Das ist die Ansicht des italienischen Pflanzenforschers Stefano Mancuso. Sein Buch »Die Intelligenz der Pflanzen« war ein Bestseller. Nun hat er ein Manifest für die Pflanzenrechte aufgestellt. Pflanzen bildeten die Grundlage allen Lebens, lautet eine seiner Thesen. Daher sollten wir ihnen die Rechte einräumen, die ihnen zukommen. Britta Fecke mit den Einzelheiten.
Was hat Hannah Arendt mit dem Artensterben zu tun? Nun, man kann mit Hilfe der Philosophin und ihren Thesen in der Banalität des Bösen die Problematik von hierarchischen Organisationsstrukturen verstehen. Denn am Ende sind autoritäre Systeme auch für den rüden Umgang mit der Natur, ergo das Artensterben, verantwortlich. Das kann vielleicht nicht jeder herleiten, aber der Humanist und Botaniker Mancuso wechselt leichtfüßig zwischen den Disziplinen und ihm dabei zu folgen ist ein großes Vergnügen, auch wenn der Anlass seines Gedankenspiels ein trauriger ist.
Durch die rücksichtslose Ausbeutung des Planeten greift der Mensch so tief ins natürliche Gleichgewicht ein, dass er eines der schlimmsten Massenaussterben in der Geschichte des Lebens ausgelöst hat. In der Vergangenheit brauchte es schon Asteroideneinschläge, Vulkanausbrüche, Umkehrungen des Erdmagnetfelds, Supernovae oder ähnlich apokalyptische Ereignisse, um derart katastrophale Auswirkungen zu erzielen.
Und dass es in so kurzer Zeit so schlimm gekommen ist, liegt nach Ansicht des Botanikers an der grenzenlosen Selbstüberschätzung des Menschen oder schlicht seiner Dummheit.
Entgegen seinem Gebaren ist der Mensch keineswegs der Beherrscher der Erde, sondern nur einer ihrer Mieter, noch dazu ein ausgesprochen unangenehmer und lästiger. Seit seinem Auftreten vor etwa 300.000 Jahren ist es dem Menschen gelungen, die Bedingungen auf dem Planeten so drastisch zu verändern, dass sein eigenes Überleben gefährdet ist. Dieses rücksichtslose Verhalten liegt zum Teil sicher an der räuberischen Natur des Menschen, ist meines Erachtens aber auch auf die völlige Unkenntnis der Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen, nach denen Lebensgemeinschaften auf der Erde funktionieren.
Mit der Unkenntnis ist es nach der Lektüre des schmalen Bandes bestimmt vorbei, denn Mancuso schafft es, die vielgehörten Themen wie Klimakatastrophe, Artensterben und Ressourcenverschwendung durch seinen Perspektivwechsel neu zu erzählen und macht sich selbst zum Anwalt der stillen Erdbewohner.
Ohne Pflanzen würde die Erde so aussehen wie der Mars oder die Venus, denn sie wäre eine sterile Felskugel. Erst sie machen unseren Planeten zu der Welt, die wir kennen.
Denn schließlich schaffen es nur die Pflanzen mithilfe der Photosynthese aus Sonnenlicht, Energie, Biomasse und als Abfallprodukt den für uns überlebenswichtigen Sauerstoff herzustellen. Wenn die Pflanzen sterben, vergeht auch die Lebensgrundlage aller anderen Organismen auf der Welt, Menschen eingeschlossen. Und obwohl das eigentlich bekannt ist, verhält sich die Menschheit wie die Axt im Walde, im wahrsten Sinne. Doch nicht nur die Abholzung und Brandrodung der Wälder heizt die Erderwärmung noch zusätzlich auf und vernichtet unsere Lebensgrundlage. Auch die gezielten Eingriffe des Menschen in das komplexe Geflecht der Ökosysteme sorgt immer wieder für Katastrophen. Stefano Mancuso zitiert im Plauderton passende historische Beispiele. Wie Maos Massenkampagne gegen die Spatzen, die der Diktator als Getreidediebe diffamierte und deshalb die chinesische Bevölkerung dazu aufrief, diese fliegenden Fressfeinde so lange mit Lärm zu erschrecken, bis sie zu Tode erschöpft zu Boden fallen. Die Folge dieses Massakers ließ nicht lange auf sich warten.
Da es in China jetzt nicht nur an Spatzen, sondern überhaupt an Vögeln mangelte, nahm die Anzahl der Insekten überproportional zu. Heuschrecken begannen sich exponentiell zu vermehren und riesige Schwärme fraßen sich durch die Felder Chinas und vernichteten einen Großteil der Feldfrüchte. Zwischen 1959 und 1961 kam es als Folge von Naturkatastrophen und unklugen Maßnahmen im Rahmen des großen Sprunges nach vorn, von denen die Ausrottung der Spatzen zweifellos die dümmste war, zu einer schweren Hungersnot, die vermutlich 20 bis 40 Millionen Menschen das Leben kostete.
Und was ist der Ursprung allen Übels? Laut Mancuso nicht nur die Dummheit, sondern auch die Organisationsform. Und da kommt Hannah Arendt wieder ins Spiel. Hierarchische Ordnungen, absolutistische Systeme sind extrem fehleranfällig, weil dem zentralistischen Befehlsgeber das Korrektiv fehlt. Dafür hat er aber eine große Zahl unkritischer Untergebener, bürokratisch organisiert. Um zu erläutern, wie ineffektiv und schädlich diese sind, zitiert der Botaniker auch die Parkinson'schen Gesetze.
Danach verhalten sich bürokratische Apparate ähnlich wie Gase, die sich über das gesamte verfügbare Volumen ausdehnen. Denn auch Bürokratien expandieren, solange sie die Möglichkeit dazu haben. Nach den Parkinson'schen Gesetzen geschieht dies unweigerlich in jeder Bürokratie, ganz gleich, ob es mehr, weniger oder gar keine Arbeit zu erledigen gibt. Der Grund dafür ist laut Parkinson, dass die Angestellten zwar wünschen, die Zahl ihrer Untergebenen zu vergrößern, nicht aber die Anzahl ihrer Rivalen.
Das Pflanzenreich hat keine Hierarchien. Es ist dezentral organisiert und deshalb auch weniger störanfällig. Solange die grünen Gewächse unter sich sind, organisieren sie sich gut, strukturieren die Fläche mehrdimensional, sodass an jedem Sonnenfleck ein Blatt wächst, alles Wasser genutzt und gefiltert, jede tote Faser recycelt wird. Ein perfekter Kreislauf, gestört nur durch die, die davon leben und eigentlich alles daran setzen müssten, dieses System oder, wie Mancuso es nennt, diese Nation der Pflanzen zu schützen. Denn
wer glaubt, die Supermächte seien die Herren der Welt oder unsere Existenz hinge von den Märkten der Vereinigten Staaten, Chinas und der Europäischen Union ab, könnte kaum falscher liegen. Denn die Nation der Pflanzen ist die einzig wahre und ewige planetare Kraft. Ohne Pflanzen gäbe es keine Tiere und womöglich gar kein Leben auf der Erde.
Gut, dass unsere grünen Energielieferanten, die Algen, die Blumen, die Bäume, nun einen so intelligenten und eloquenten Verteidiger haben.
Britta Fecke war das über Stefano Mancuso, die Pflanzen und ihre Rechte, eine Charta zur Erhaltung unserer Natur. Übersetzt von Andreas Thomsen, bei Klett-Cotta verlegt, 149 Seiten, 18 Euro. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag, dann mit meiner Kollegin Monika Dittrich. Sie hat unter anderem das Buch Gehorsam macht frei in der Sendung. Der französische Historiker Johann Chapoutot zeigt darin Kontinuitäten in der Unternehmenskultur seit der NS-Zeit auf. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke Ihnen wie immer fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.